Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einer jungen Frau, die etwas erlebt hat, worum sie sehr viele Menschen, behaupte ich jetzt einfach mal, beneiden. Sie durfte mehr als ein Jahr in der Antarktis verbringen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Carmen Posnick.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Unsere aktuelle Temperatur in Stuttgart liegt irgendwo zwischen 10 und 15 Grad. Wie ist die aktuelle Temperatur in der Antarktis auf der Concordia-Station?
Da wird es jetzt gerade Sommer, also es hat wahrscheinlich so um die minus 45 Grad.
Wie fühlen sich minus 45 Grad an?
Ja, eigentlich ganz okay, je nachdem, was man anhat. Ja, also nach dem antarktischen Winter zumindest, wo es dann noch minus 80 Grad hat, schwitzt man bei minus 40.
Minus 40, was war eigentlich die wärmste Temperatur, die Sie jemals in diesem Jahr erlebt haben?
Das war am Neujahrstag und da hat es minus 24 Grad gehabt. Also da sind wir dann im T-Shirt hinaus, um ein Foto zu schießen.
Okay, wenn ich mich richtig erinnere, waren minus 24 Grad für mich die kälteste Temperatur, die ich jemals erlebt habe. So gleicht sich alles an. Haben Sie noch Kontakt zur Concordia?
Ja, habe ich. Es sind sogar zwei meiner Crewmitglieder dieses Jahr wieder aufgebrochen, um noch einmal ein Jahr dort zu verbringen.
Was machen die dort?
Das ist der Arzt, also der Chirurg und der Astronom.
Der italienische Notarzt, mit dem zusammen Sie auch im Notfall hätten operieren können?
Genau, der, ja.
Ist es dazu eigentlich gekommen?
Nein, die Gott sei Dank nicht. Also die schlimmsten Notfälle, die wir hatten, das waren tatsächlich Zahnnotfälle. Also wir hatten dort ein sehr gut ausgestattetes einen Krankenflügel, einen OP-Saal und auch einen Zahnarztstuhl mit allem, was man so braucht. Und wir hatten dann noch einen Kollegen, der wahrscheinlich wegen dieser extremen Kälte und wegen dem Druckunterschied, weil es doch in der Höhe liegt, an einem der ersten Tage, er ging hinaus und ihm ist ein Zahn explodiert.
Explodiert?
Da dürfte irgendwie ein Kariesherd gewesen sein, der nicht entdeckt wurde davor leider. Und der ist dann tatsächlich explodiert. Und wir mussten dann das ganze Jahr über immer wieder Zahnarzt spielen, um diesen Zahn zu versorgen. Und
wobei weder Sie noch der italienische Kollege Zahnärzte sind.
Genau. Also wir haben das gegoogelt. Wir hatten noch einen Skype mit einem italienischen Zahnarzt davor. Und dann, wie wir aber tatsächlich bei diesem Zahnarztstuhl standen, und der Patient in der Mitte zwischen uns, schaue ich den Chirurgen an und denke mir, der wird schon wissen, ich dachte, er wird schon wissen, wie man das jetzt macht. Und dann sehe ich seinen Blick und denke mir, oh Gott, er hat keine Ahnung und ich auch nicht.
Aber es ist gut ausgegangen
für den Patienten. Es ist gut ausgegangen, ja.
Ansonsten träumen Sie manchmal noch von der Antarktis?
Ja, durchaus. Ja. Ich vermisse es schon, ja.
Das heißt, keine Albträume, sondern schöne Träume?
Größtenteils schöne Träume. Ja.
Was ist das Schöne an der Antarktis?
Einfach dieses Einzigartige, diese Landschaft, dieser Sternenhimmel, auch die Kälte eigentlich. Ja.
Die Kälte?
Ja, das ist schon, man hat so ein sehr lebendiges Gefühl, wenn man vor die Türe tritt.
Wobei Sie jemand sind, der, glaube ich, biografisch gesehen, Sie kommen jetzt nicht aus einem Gebirgsdorf, wo Sie mit extremer Kälte groß geworden sind, oder?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber irgendwie hat mich das fasziniert und verfolgt mich auch weiterhin.
Carmen Posnick ist eine junge Ärztin aus Österreich, die ein Jahr, eigentlich 13 Monate, um korrekt zu sein, in der Antarktis war, im Rahmen einer Forschungsexpedition eine italienisch-französische Expedition, zu der Sie als Österreicherin wieder zugekommen sind.
Es gibt da, also das Winterteam besteht eben immer zur Hälfte aus Franzosen, zur Hälfte aus Italienern und dann noch ein Forschungsarzt, der aber von der Europäischen Weltraumorganisation bestimmt wird. Das heißt, er kann dann irgendeine andere europäische Nationalität haben.
Okay, und dieser Arzt war eine Ärztin und diese Ärztin waren Sie.
Genau.
Sie haben sich beworben und mussten dann welche Tests über sich ergehen lassen?
Da werden dann die besten Kandidaten nach Paris eingeladen und da war dann einmal ein ganzer Tag lang nur Gesundheitsuntersuchungen, einfach um sicherzustellen, dass da nichts schiefgehen kann, wenn man dann dort ist. Und dann sehr, sehr ausführliche Persönlichkeitsfragebögen und Gespräche mit Psychologen und Psychiatern, einfach um sicherzustellen, dass man vom Charakter gut dorthin passt.
Was qualifiziert einen für einen solchen Job und was disqualifiziert einen?
Also was man nicht will, sind so extrem extrovertierte Leute, die ständig Bestätigung von außen brauchen, dass sie jetzt etwas gut gemacht haben, solche Dinge, die sich auch vielleicht nicht so gut mit sich selbst beschäftigen können. Man will halt eher emotional stabile Leute, die richtigen Bewältigungsstrategien auch mitbringen, also eigene Hobbys, wo man sich halt denkt, ja gut, die halten diese Isolation gut aus.
Hohe Frustrationstoleranz?
Genau, hohe Frustrationstoleranz, hohe Toleranz gegenüber ausbleibenden Erfolgserlebnissen, auch in Bezug auf die Arbeit, in Bezug auf Beziehungen untereinander.
Wobei man vermutlich bestimmte Dinge ja nicht wirklich testen kann. Also was es mit einem Menschen macht, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt oder wenn man über Wochen und Monate kein natürliches Licht sieht, das weiß man ja nicht vorher.
Genau. Man kann halt versuchen, das möglichst einzugrenzen, aber in Wirklichkeit kann man nicht perfekt voraussagen, wie die Menschen dann reagieren, wenn die Sonne hinterm Horizont verschwindet.
Haben Sie versucht, vor der Expedition sich mental auf diese Geschichte einzustellen oder haben Sie gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen?
Ich habe schon einige so wissenschaftliche Arbeiten gelesen drüber, was so passiert, wenn sich so eine kleine Gruppe einsperren lässt auf so lange Zeit, aber in Wirklichkeit größtenteils habe ich es auf mich zukommen lassen. Ja.
War das die richtige Entscheidung?
Ja, im Endeffekt hat es gut funktioniert, also ich denke schon, ja.
Wo gab es dann, wenn Sie zurückblicken, die größten Probleme im Zusammenleben mit den anderen für Sie?
Eben dadurch, dass jeder doch anders reagiert und man hat sich diese Personen ja nicht ausgesucht, war es am Anfang schwierig, irgendwie zueinander zu finden und man lernt dann mit der Zeit sehr schnell, Konflikte zu vermeiden und so ein bisschen Mediator zu spielen. Und
wie kriegt man es hin, mit jemandem klarzukommen, den man nicht sympathisch findet?
Ja, eben indem man sich selbst ein bisschen zurücknimmt, indem man versucht, eben die Perspektive zu wechseln und sich zu überlegen, ja gut, wie schaut die Situation jetzt aus dem Blickwinkel der anderen aus und kann ich da irgendwas verbessern an meinem Verhalten?
Hatten Sie Ihr eigenes Zimmer, wo Sie eine Tür zumachen konnten?
Ja, Gott sei Dank. Ja, das ist auch sehr wichtig, glaube ich. Wir hatten so ganz kleine, so Art Studentenheimzimmer, jeder sein eigenes und das war dann so die persönliche Zone, die auch niemand anderes betreten durfte.
Also ein Rückzugsraum, ohne den es gar nicht gegangen wäre?
Ja, wobei man sich auch nicht zu viel zurückziehen kann, weil das wird dann wieder beobachtet und bewertet.
Als Sie angekommen sind am ersten Tag, war die Temperatur, glaube ich, minus 37 Grad.
Genau, ja.
Korrekt?
Ja.
Das ging dann in den härtesten Fällen runter bis auf minus 80 Grad.
Genau.
Das heißt, diese wahnwitzige Kälte auszuhalten, geht nur mit einem sehr ausgeklügelten Zwiebelprinzip.
Genau. Da hat man mal mehrere Schichten, so Merino-Woll-Unterwäsche an, dann mehrere Schichten sehr dicke Socken, fünf verschiedene Handschuhschichten.
Ja.
Und natürlich die Balaklavas, also diese Skihauben, wo nur die Augen rausschauen.
Ja, Erfrierungsgefahr, sehr groß. Ist Ihnen da mal was passiert? In
Diverse Gesichtsareale, ein Ohr ist einmal abgefroren und meine Finger eigentlich fast jede Woche. Ja.
Okay, und was macht man dann?
Das sind sehr starke Schmerzen, also das ist keine schöne Erinnerung. Im Prinzip, ja, man muss sie halt möglichst langsam wieder aufwärmen. Ne?
Okay. Dann diese Dunkelheit, ich glaube 4 Monate am Stück, absolute Dunkelheit.
Genau, ja.
Wie übersteht man sowas?
Das ist natürlich sehr belastend auch, wenn man die Sonne so lange nicht sieht. Das ist wirklich Mitte Mai, das ist ein sehr emotionaler Moment eigentlich, wo zum letzten Mal die Sonne kurz über den Horizont schaut und dann untergeht und wirklich bis Ende August verschwindet. Und das ist aber eigentlich gleichzeitig auch eine sehr schöne Zeit, weil dieser Sternenhimmel ein Wahnsinn ist. Also das ist wirklich eine Anzahl an Sternen, die Milchstraße riesig, Sternschnuppen, Galaxien, Nebel, eine Aurora irgendwo, also das ist eigentlich wunderschön.
Nur wenn es keinen Wechsel mehr gibt zwischen hell und dunkel, was macht das so mit dem inneren Koordinatensystem?
Genau, das bringt so dieses Zeitgefühl, diesen 24-Stunden-Rhythmus komplett durcheinander und da hängen halt ganz viele Sachen davon ab, also Hormonausschüttungen, Herz-Kreislauf-System, verschiedenste Körperfunktionen und das bringt einen komplett durcheinander und auch den Schlafrhythmus.
Ja. Also. Das haben Sie auch nicht nur bei sich selber bemerkt, sondern auch bei den Kollegen, Kolleginnen und Kollegen erforscht in der Station?
Genau, ja, das ist eben ein Teil der Forschungen, wie reagiert der Körper und auch der Geist auf diese Extremsituationen, weil es halt auch eine ganz ähnliche Situation ist wie auf zukünftigen Langzeit-Weltraumflügen, zum Beispiel zum Mars. Und darum nimmt die ESA das eben als Analogsituation her, als für eine Raumstation auf einem anderen Planeten.
So. Haben die Leute in der Station oder auf der Station unterschiedlich reagiert auf diese Belastung?
Ja, eigentlich jeder in eine ähnliche Richtung, aber jeder in unterschiedlicher Ausprägung.
Unterschiedliche Ausprägung heißt?
Heißt, manche haben das eigentlich sehr gut überstanden. Und andere haben dann Unterstützung gebraucht.
Unterstützung von wem?
Von den Kollegen.
Ja? Ja. Also wir haben vorhin drüber gesprochen, also für medizinische Notfälle wären Sie und Ihr italienischer Kollege da gewesen.
Genau.
Gab es auch Notfälle psychologischer Art, dass da jemand als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden hätte?
Ja, natürlich, weil es doch eben eine sehr große Belastung ist, diese 9 Monate. Weil man halt auch weiß, man kann nicht evakuiert werden, also egal was passiert, man ist dort, man sitzt dort fest. Und es gibt psychiatrische Betreuung sowohl aus Italien als auch aus Frankreich, dass man halt über Skype machen könnte, wenn man es braucht. Und es wird auch sehr gut angenommen eigentlich.
Wobei ich glaube, das Internet in der Antarktis ist nicht das Allerschnellste.
Genau, es ist sehr, sehr langsam, es ist eher frustrierend.
Haben Sie das vermisst?
Nein, überhaupt nicht. Das war eigentlich eine wunderschöne Zeit. Man kann sich so auf die essentiellen Dinge fokussieren, wenn man nicht ständig die Versuchungen des Internets vor sich hat.
Die österreichische Ärztin Carmen Posnick, heute Vormittag zu Gast in SWR 1 Leute, also die Frau, die ein Jahr in der Antarktis war, in und auf der Forschungsstation Concordia, die müssen wir noch verorten. Also wie sind Sie da hingekommen?
Also man fliegt los von Neuseeland, das ist praktisch direkt südlich davon, da fliegt man mal 8 Stunden lang mit so einem alten Militärflugzeug, das dann am Packeis landet und dann, also an der Küste der Antarktis, und dann fliegt man nochmal weiter 4 bis 5 Stunden mit so einem ganz kleinen Flugzeug, mit einer Twin Otter, ins Innere des Kontinents, und zwar das 1100 Kilometer ungefähr. Und dann,
Wo landet man da?
Da landet man dann direkt am Eis eigentlich, also praktisch auf der Spitze des Gletschers. Und Concordia ist da ja inmitten dieser Eiswüste, also es ist rundherum dann wirklich nichts. Das sind diese weiten, weißen Horizonte für 1100 Kilometer rundherum eigentlich.
Ja. Concordia liegt, glaube ich, auf 3250 Meter. Wie macht sich die Höhe bei einem Menschen dann bemerkbar?
Ja, das merkt man sofort auch, wenn man aussteigt, dass einfach das Atmen schwerer geht, weil einfach weniger Sauerstoff zur Verfügung ist. Also 60% von dem, was wir hier haben praktisch. Und das ist schon, also man merkt, nur wenn man Stiegen steigt, dass man schon außer Atem ist. Also das ist sehr beeindruckend.
Also dieser Sauerstoffmangel macht sich im Freien bemerkbar, dann in der Station selbst, dann logischerweise auch.
Genau.
Auch?
Ja. Auch? Ja. Das ist ja also die gleiche Atmosphäre.
Okay.
Und auch dadurch, dass die Atmosphäre an den Polen dünner ist, fühlt sich das an eigentlich wie auf 4000 Meter in europäischen Breiten.
Also bedeutet das, dass man sich eigentlich permanent in einem Zustand latenter Mattigkeit und Erschöpfung befindet?
Ja, tatsächlich. Man ist eigentlich immer müde. Auch durch dieser Sauerstoffmangel macht auch den Schlaf schlechter. Also man hat fast keine Tiefschlafphasen. Und dadurch fühlt man sich halt auch, wenn man mal 8 Stunden im Bett verbracht hat, eigentlich ständig müde. Also es ist schon, man gewöhnt sich dann dran.
Aber was macht diese extreme Kälte mit dem Immunsystem eines Menschen?
Das ist ganz interessant, weil es sind ganz viele verschiedene Stressoren für das Immunsystem. Einerseits die Kälte, dann der Sauerstoffmangel und auch die Tatsache, dass dort die Umgebung ziemlich steril ist. Also es überlebt einfach kein Virus, kein Bakterium, das dem Menschen gefährlich sein könnte. Dadurch haben wir dann 13 Monate, wo das Immunsystem eigentlich nie gefordert wird, und es schläft dann so ein bisschen ein, also es langweilt sich ein bisschen und die Aktivität der Zellen geht zurück. Das merkt man dann auch ganz schön, wenn am Ende von dieser Isolationsphase die ersten 9 Leute wiederkommen, also das erste Flugzeug landet, und einer davon vielleicht einen Schnupfenvirus mitbringt, dann, also bei mir war das damals so, dass die Hälfte meines Teams dann krank im Bett gelegen ist mit hohem Fieber, weil das Immunsystem völlig überreagiert hat auf diesen kleinen Virus.
Weil das Immunsystem entwöhnt war und nicht mehr das richtige Maß gefunden hat zu reagieren. Als Sie dort waren, gab es Corona noch nicht.
Nein.
Wissen Sie, welche Vorkehrungen getroffen werden jetzt aktuell bei der Stadt? Station, damit sowas um Gottes Willen nicht auftritt?
Ja, also das neue Team, das jetzt ist jetzt gerade unterwegs dorthin. Also die sind mit einem Charterflugzeug von Europa nach Australien in dem Fall und sind dort wirklich 2 Wochen lang jeder in seinem Hotelzimmer in Quarantäne, bevor sie weiterfliegen dürfen.
Carmen Posnick, eine Ärztin aus Österreich, die ein Jahr in der Antarktis war und über diese Zeit ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Südlich vom Ende der Welt. Wenn man das dann alles reinpackt, was man in einem Jahr erlebt hat, haben Sie vermutlich relativ viel auf Tagebuchaufzeichnungen zugreifen können?
Ja, genau. Also ich habe schon davor eigentlich den Plan gehabt oder die Hoffnung gehabt, dass ich ein Buch darüber schreiben werde und drum dann auch wirklich jeden Tag Tagebuch geschrieben, was auch nötig war, weil man vergisst einfach extrem schnell. Wenn jeder Tag so ein bisschen monoton ist, dann verschwimmt das alles.
Ja.
Also es ist ohne den Tagebuch hätte ich das auch nicht schreiben können.
Als Sie dann dieses Tagebuch auch nochmal gelesen haben und durchgearbeitet haben, sind Ihnen da auch die eigenen Stimmungsschwankungen nochmal irgendwie vor Augen geführt
worden? Auf jeden Fall. Also man merkt dann richtig, wie man sich verändert hat im Laufe des Jahres und auch Sachen, die ich eben irgendwie vergessen oder vielleicht verdrängt habe, kommen dann wieder hoch und ich denke mir, also da denkt man sich da schon, uff, das war eigentlich schon ein hartes Jahr.
Was waren denn im Rückblick so die härtesten Momente auf der Station?
Das war sicher kurz nachdem die Sonne verschwunden ist für 4 Monate, da hat sich die Stimmung deutlich verändert. Also da hat man dann gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich eine Belastung und da war dann auch mehr Konflikte zu spüren untereinander. Das war dann teilweise eine anstrengende Zeit.
Das heißt, da entstehen dann auch zwangsläufig, weiß nicht, depressive Verstimmungen, die man auch mit Vitamin D nicht 1:1 ersetzen kann?
Ja, genau. Also da gibt's ein Syndrom, das Winter-Ober-Syndrom. Und das ist so eine Anhäufung an verschiedensten Symptomen, die eigentlich jeden betreffen, der so eine Überwinterung macht. Und da reagieren die Leute dann wieder ganz verschieden. Manche werden depressiv, manche werden aggressiv, manche ziehen sich ein bisschen zurück. Andere haben extreme Schlaflosigkeit oder auch Verwirrtheit, Vergesslichkeit. Und das wirkt sich dann halt auf untereinander auch sehr stark dann aus.
Es gab vor ein paar Wochen mal die Meldung, dass, ich glaube, es war eine russische Station in der Antarktis, es da einen massiven Gewaltausbruch gegeben hat, inklusive dem Einsatz eines Messers.
Ja, genau. Da hat einer während dem Abendessen hat ein Buch gelesen und ein anderer Kollege kam her und hat ihm das Ende seines Buches erzählt, also gespoilert sozusagen. Und daraufhin hat der buchlesende Kollege zum nächsten Buttermesser gegriffen und hat diesen Kollegen erstochen. Das ist eigentlich passiert, wie ich noch in der Antarktis war. Das war relativ kurz vor Ende des Winters und es hat uns eigentlich nicht überrascht. Also wir haben uns da durchaus vorstellen können, warum der so reagiert hat. Was jetzt im Nachhinein natürlich wieder sehr erschreckend ist eigentlich, aber es war eigentlich keine Überraschung. Ja.
Also von außen betrachtet ist es sehr erschreckend, dass man es nicht überraschend findet, dass einer aus nichtigem Anlass dann abgestochen wird.
Ja, in der Antarktis ist das dann halt es gibt keine nichtigen Anlässe dort. Es wird alles irgendwie übertrieben, alle Emotionen sind irgendwie in Extremen dargestellt.
Ja, die Rückzugsmöglichkeiten, um das nochmal zu sagen, die gab es ja insofern, dass man sein eigenes Zimmer hatte, Tür zumachen konnte und diese Tür auch für andere nicht einfach so zu öffnen war.
Genau, das war ein richtiges Tabu, also niemals betrete ich das Zimmer eines anderen ohne die Aufforderung.
War das dann auch der klassische Konfliktlöser, dass 2 Leute, die irgendwann nicht mehr miteinander konnten, jeweils in ihre Zimmer gegangen sind?
Nein, eigentlich nicht, weil man muss diese Konflikte einfach ansprechen. Also je früher, desto besser. Man merkt das dann auch, das wird immer mehr zur Belastung, wenn man das nicht anspricht, weil man trägt das ja mit sich herum. Und das merkt man dann die Auswirkungen auf die Gruppendynamik auch.
In welcher Sprache haben Sie sich da eigentlich auf der Station unterhalten?
In einem wilden Durcheinander aus Französisch, Englisch und Italienisch und ab und zu auch ein bisschen Deutsch.
Okay, das hat aber funktioniert.
Es war am Anfang sehr kompliziert, weil es tatsächlich Franzosen gab, die nur Französisch sprechen, Italiener, die nur Italienisch sprechen. Und ich habe irgendwie naiverweise angenommen, dass alle vielleicht Englisch verstehen werden, aber das war überhaupt nicht so.
War nicht so. Das waren ja nun Forscher, die aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen gekommen sind. Fangen wir mit diesen Gletscherexperten an, also Leute, die geguckt haben, wie sich das Eis verändert hat. Wie ist deren Diagnose ausgefallen, als sie dort waren?
Also dort direkt in Concordia merkt man ja jetzt nichts vom Klimawandel, weil es eben an der Spitze vom Gletscher ist, im Inneren des Kontinents. Und das vom Klima her relativ isoliert ist vom Rest der Welt. Aber an der Küste sieht man dann schon deutlich, das sind diese großen Eisschelfe, die immer wieder abbrechen, die eigentlich seit Jahrtausenden intakt waren. Und auch man merkt, dass das Backeis sich teilweise mehr ausdehnt, weil die Gletscher stärker schmelzen und sich dann eben dadurch, dass dann mehr Süßwasser im Meer ist, einfach mehr Eis bildet, was dann wiederum ein Problem ist für die Tierwelt. Die Pinguine zum Beispiel finden dann nicht mehr genügend Futter. Und es gibt dann wirklich Jahre, wo in den Pinguinkolonien kein einziges Küken überlebt bei über 18.000 Brutpaaren, einfach weil die verhungern, weil die Eltern nicht fähig sind, ihnen Nahrung zu bringen. Ne?
Diese dramatische Erhöhung, die es in der Arktis gegeben hat, was die Temperaturen angeht, gibt es etwas Vergleichbares in der Antarktis oder steht das zu befürchten?
Ja, tatsächlich schon. Man sieht auch jetzt an der Peninsula, also am Teil der Antarktis, der relativ nahe an Chile ist. Das ist eigentlich der, wo das Wetter am mildesten ist, kann man sagen. Und da gibt es jetzt auch schon, da hat es, glaube ich, diesen Sommer dann tatsächlich eine Periode gegeben, da hat es 20 Grad gehabt dort.
Dann gibt es Astronomen auf der Station, die in einen wunderbaren Himmel schauen können und was sehen?
Genau, die suchen nach Planeten, die der Erde ähnlich sind, also Planeten, auf denen Leben entstehen könnte. Und tatsächlich haben sie in unserem Jahr so einen entdeckt, das ist Beta Pictoris B. Der ist zwar relativ weit von uns entfernt, aber scheinbar relativ ähnlich unserem Planeten.
Wie weit ungefähr ist der weg?
Ich glaube, das sind 60 Lichtjahre.
Also ein anderes Sonnensystem dann auch?
Ja, natürlich. Ja.
Wie haben Sie, die Sie jetzt nun keine Fachfrau in Sachen Astronomie sind, diesen Sternenhimmel wahrgenommen?
Ja, das war wunderschön. Das war sicher eines der schönsten Dinge dort, einfach zu Mittag rauszugehen und dann hat man diese Dunkelheit, aber trotzdem diese unfassbare Anzahl an Sternen, einfach die Milchstraße riesig vor einem. Und die leuchten so stark, dass man teilweise gar keine Stirnlampe braucht, um sich zurechtzufinden, weil das Sternenlicht, das reflektiert im Schnee und erleuchtet einen den Weg. Also das ist wunderschön.
Haben Sie den Mars gesehen?
Ja, natürlich. Der war zu der Zeit der Erde sehr, sehr nahe. Und wir haben ihn eigentlich ja monatelang riesig vor uns leuchten sehen. Das war sehr schön.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Carmen Posnick, die, wenn sie in der Antarktis an den Himmel geguckt hat, möglicherweise, nicht nur möglicherweise, sondern ziemlich sicher damals auch diesen wunderschönen Mars gesehen hat. Würden Sie da eigentlich hochfliegen, wenn Sie dürften?
Ja, auf jeden Fall.
Echt?
Ja.
Obwohl das wie lange? 2, 2,5, 3 Jahre insgesamt dauern könnte?
Ja, wahrscheinlich ungefähr, ja.
Würden Sie auch hochfliegen, wenn nicht sicher wäre, dass Sie wieder zurückkommen?
Naja, in Theorie ist es nie sicher, ob man wieder zurückkommt natürlich, aber es ist im Moment keine Mission geplant, ernsthaft, die nur ein Hinfahrtticket hat.
Also. Weil das moralisch, ethisch nicht verantwortbar wäre.
Ja.
Erstmal, klar. Ja. Wie ist der Stand der Vorbereitung eigentlich? Also ich erinnere mich, vor 1, 2 Jahren war mal der Weltraummediziner Professor Gunga bei uns und der hat damals gesagt, er rechnet damit so ab 2030 könnte es sein, dass eine Mission startet. Wie sehen Sie es?
Ja, also zuerst wollen ja sowohl NASA als auch ESA zurück zum Mond. Das ist in Theorie für 2024 geplant, diese Artemis-Mission, die erste Frau auf den Mond bringen soll. Und danach, und das ist dann sozusagen, das Ziel ist auf dem Mond eine permanente Station aufzubauen und dort dann die Mars-Mission zu üben und in den 30er Jahren dann tatsächlich weiter zum Mars.
Die Bedingungen sind natürlich extrem. Das fängt damit an, eine extrem lange Dauer mit Auswirkungen auch auf den Menschen in Schwerelosigkeit.
Genau, ja, da verändert sich eigentlich der gesamte menschliche Körper und auch natürlich die Psyche, sobald man sich in Schwerelosigkeit befindet, weil einfach ja unsere Physiologie perfekt darauf abgestimmt ist, auf diese Schwerkraft, die wir auf der Erde haben. Alles eigentlich hat die Form, die Anatomie wegen dieser Schwerkraft. Also es kommt alles durcheinander.
Sobald Muskelabbau, Knochenveränderungen.
Genau, Veränderungen auch in der Blutmenge, im Herz-Kreislauf-System, in den Gehirnfunktionen. Also, ja.
Und dann eine Strahlung, die gefährlich ist?
Genau, diese kosmische Strahlung. Da muss man auch noch irgendwelche Lösungen finden dafür, dass das ethisch vertretbar ist, Menschen dorthin zu schicken.
Dass es die Menschen nicht umbringt.
Genau. Weil
oder
das halt
dauerhaft schädigt.
Genau, ja.
erstmal, also so wie Sie es formulieren, klingt es so, als sei man da noch nicht einer endgültigen Lösung sehr nahe gekommen.
Na, es wird sehr stark daran geforscht, in allen diesen Disziplinen eigentlich, dass man da Wege findet, also erstens herausfindet, was genau passiert, was genau verändert sich und dann halt Bewältigungsstrategien, wie kann man diese Sachen verhindern, wie kann man die Menschen fit und gesund halten, also während diesen 8 Monaten Flug zum Mars zum Beispiel.
Und dann auf dem Mars selbst natürlich extremst lebensfeindliche Bedingungen für einen Menschen.
Genau, ja, auf dem Mars selbst, da wird halt daran geforscht, da richtige, also Strukturen zu bauen, in denen Menschen gut überleben können, dort gut forschen können. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Mission.
Das mit der Selbstversorgung hinzukriegen.
Genau, ja.
SWR1 Leute heute Vormittag mit der österreichischen Medizinerin Carmen Posnick, die von November 2017 bis Dezember 2018 in der Antarktis war, Teil eines Forschungsprojekts bestehend aus 13 Menschen, 11 Männer und 2 Frauen. Eine davon waren Sie. Das klingt nach einer nicht besonders idealen Mischung, wenn ich das sagen darf.
Nein, es ist tatsächlich nicht ideal. Also man merkt dann schon, eigentlich schon nach wenigen Wochen, dass sich da ja gewisse Dynamiken bilden, Eifersüchteleien, Machtspielchen auch. Es hängt natürlich jetzt wieder davon ab, wer sind die individuellen Leute, die da dort sind. Aber in Wirklichkeit, ich glaube, das Idealverhältnis wäre wirklich 50-50 vom Geschlechterverhältnis.
Wie haben Sie sich mit der zweiten Frau verstanden?
Relativ okay,
alles klar. Sie waren von dieser Mann-Frau-Kombination in doppelter Hinsicht betroffen. Zum einen gab es, glaube ich, dann jemanden, der Teil der Expedition war, der sich sehr heftig in sie verliebt hatte.
Ja, das ist...
Aber umgekehrt war es nicht so?
Ja, das ist halt dort tatsächlich ein Problem, weil man dann halt, ich meine, wenn man sich hier in jemanden verliebt dann, und das wird nicht erwidert, dann kann man ja Abstand halten. Man kann diese Person vielleicht irgendwie... Meiden, genau. Aber das kann man dort halt nicht. Man hat dann halt das Objekt der Begierde täglich vor Augen und man kommt einfach nicht weg und dann wird man halt sehr schnell obsessiv auch und dieses Gedankenkreisen beginnt.
Dann ist noch was Zweites passiert. Das war dann sozusagen beidseitig, was die Verliebtheit angeht, Sie und der Expeditionsleiter. Und das schöne Ergebnis ist, glaube ich, Sie sind heute noch zusammen.
Ja, genau.
Es war aber vor Ort auch nicht einfach, vermutlich.
Nein, natürlich nicht. Also eben weil man das ja auch nicht, also man kann das dann natürlich nicht zeigen in der Gruppe, man kann nicht Händchen halten, durch die Gegend laufen, sondern man muss das begrenzen dann auf das eigene Zimmer natürlich, aber auch hier gibt es natürlich wieder Eifersüchteleien, also es ist eine schwierige Situation.
Oder auf gemeinsame Spaziergänge bei minus 65 Grad.
Ist auch sehr romantisch.
Als Sie zurückgekommen sind nach diesem Jahr, haben Sie dann auch Menschen erlebt, die Ihnen fremd geworden sind?
Ja, also es ist tatsächlich so, ich finde, das Zurückkommen ist eines der schwierigsten Dinge eigentlich an so einer Mission, weil einerseits hat man sich selber doch sehr verändert während diesem Jahr und andererseits war aber das Leben zu Hause irgendwie auf Pause währenddessen, aber das Leben von den Freunden und der Familie natürlich nicht, das ist normal weitergegangen und man kommt dann zurück und man kann natürlich nicht mehr dort anknüpfen, wo man die verlassen hat, also es ist schon eine sehr, sehr befremdliche Situation.
Raumfahrer, Astronauten, wenn sie zurückkommen, sagen oft, egal aus welchen Ländern sie kommen, sagen oft, sie hätten sozusagen diese unfassbare Schönheit und auch diese hohe Verletzlichkeit dieses Planeten Erde vom Weltraum aus gesehen und gespürt. Jetzt waren sie nicht oben, aber trotzdem sehr weit weg. Haben Sie ein ähnliches Gefühl auch bekommen?
Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich mehr begeistern lass, auch von einfachen Dingen und dass ich vielleicht ein bisschen naturverbundener bin und diese Momente mehr genieße als vorher. Ja.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.